Brandenburg, lasst uns über Essen reden.
Was schmeckt hier und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg. Sandra, in welchem Gasthof, den du zuletzt entdeckt hast, bist du ganz doll überrascht worden, weil du vorher ganz was anderes angenommen hattest, als du dran vorbeigefahren bist?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin gerade so in der Weihnachtsbäckerei-Schiene, dass mir so spontan dazu gar nichts einfällt. Aber was ich interessant fand, als ich vor einiger Zeit im Strandcafé in Lübben war, das ist ein Restaurant, das Wert legt auf viele regionale Zutaten, nicht nur die Spreewaldgurken, es gibt mehr im Spreewald. Da hat mir die Chefin erzählt, dass ihr Wildbraten total gut läuft. Den hat sie den ganzen Sommer über. Und im Winter steht jetzt, glaube ich, ein Gulasch auf der Karte, also ein Wildgulasch. Und bei Weihnachtsfeiern versuchen sie jetzt auch, Wildfleisch zu etablieren. Und die Leute mal so ein bisschen wegzukriegen von den Klassikern Gans und Ente. Jetzt nicht nur wegen der Vogelgrippe, sondern überhaupt. Weil, und das finde ich cool, das Wildfleisch kriegen sie von einem Händler aus Lübben, der das wieder aus eigener Jagd kriegt oder von Jägern aus der direkten Umgebung. Und das fand ich einfach spannend, weil ich lange Zeit den Eindruck hatte, Wild ist vielen Menschen zu intensiv, ja, zu fleischig. Und inzwischen stelle ich fest, dass doch immer mehr Leute daran Interesse haben.
Also mich hat in Sachen Wild das Jagdhotel Stehlesee in Brenten überrascht. Da bin ich in Brenten, das ist ein Ortsteil von Wandlitz, muss man dazu sagen. Der hat so 470 Einwohner rund. Und da bin ich erst 2-3 Mal dran vorbeigefahren, weil ich irgendwie dachte, ja, ist vielleicht der Dorfgasthof, irgendwann mal sehen. Und dann geht's da aber eigentlich wild zu. Aber darüber reden wir gleich mehr. Lass uns erstmal Hallo sagen.
Hallo. Guten Tag. Wolltest du jetzt so sagen? Also willkommen zu einer neuen. Du hast gesagt, ich soll Hallo sagen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Brandenburg. Lass uns über Essen reden. Das bin ich, Sandra Ketterer. Ich bin Food Reporterin bei der Lausitzer Rundschau.
Und ich bin Elisabeth Vogt, Food Reporterin bei der Märkischen Oder Zeitung.
Wir haben uns diesen Podcast ausgedacht, weil wir Entdeckungen, die wir bei unserer Arbeit im Land Brandenburg machen, mit euch teilen wollen und auch dieses Wissen über gutes Essen dabei vertiefen möchten. Und dazu schauen wir in die Küchen von Restaurants, sprechen mit Gastronomen, besuchen Landwirte und Landwirtinnen.
Wir interviewen diejenigen, die in unseren Gebieten handwerkliche Lebensmittel erzeugen, zum Beispiel Bier, Wurst, Brot und vieles mehr.
Ich bin schwerpunktmäßig im Spreewald und in Cottbus unterwegs.
Und ich in den Städten Bernau, Oranienburg, Neuruppin, Eberswalde und natürlich den dazugehörigen Regionen drumherum.
So, jetzt vor Weihnachten ist die Zeit für gutes Wildfleisch, also besonders jetzt. Und da hat Lisa einen besonderen Gasthof für Wild entdeckt. Wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, so völlig den Spoilermäßig. Den Koch und Inhaber, den hat's uns gleich mitgebracht. Und damit heiße ich unseren ersten Gast heute willkommen, Tobias Franz vom Jagdhotel am Stehlesee in Prenden. Und ich habe keine Ahnung, ihr müsst mir nachher nochmal genauer sagen, wo das ist.
Ja, hallo von meiner Seite auch. Danke erstmal für die Einladung natürlich. Schön hier zu sein auch mal. Genau, wir sind meine Frau und ich, betreiben das Jagdhotel am Stehlesee in Prenden. Und wie der Name schon sagt, Jagdhotel, schwerpunktmäßig natürlich mit einer wilden Küche.
Ebenfalls heute bei uns zu Gast ist der Grill-Influencer Philipp Jeckel, auch aus Wandlitz. Wie der jetzt mit Tobias verbandelt ist, das erklären wir gleich. Hallo Philipp, erstmal und danke, dass du dir auch den weiten Weg nach Frankfurt oder angetan hast heute mit der Autobahn.
Hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Hervorragend. Sein Kanal, also Philipps Kanal auf Instagram, heißt Wandlitz Barbecue. Wir verlinken den auch in den Shownotes, falls ihr dann mal gucken wollt. Wer unseren Podcast öfter hört, der weiß, dass wir nicht nur über das Essen sprechen, sondern auch immer was probieren, was uns die Gäste mitbringen. Und unsere Gäste heute, die haben sich nicht lumpen lassen. Der Tisch steht voll.
Mit
allem Möglichen.
Ja, also Wildbuletten sehe ich und ich sehe, glaube ich, auch Wildleberwurst. Ich sehe ganz tolle Bäckerbrötchen und irgendwie noch mehr Sachen. Erzähl mal, Julius.
Na, wir dachten ja, was zu essen mitbringen ist ja immer schön. Und was spiegelt uns besser wieder wie unsere Wildbuletten? Das ist wirklich sowas, als wir 2017 den Gasthof quasi übernommen haben, gab es schon draußen ein Schild stehen, wo drauf steht, Wildbuletten zu mitnehmen. Und wir dachten so, Oh, Wildbuletten zum Mitnehmen, warum eigentlich nicht? Haben uns ein schönes Rezept überlegt und machen seitdem jede Woche unsere Buletten und sie kommen auch wirklich sehr gut an. Und da dachte ich, ja, lasse ich doch euch da auch mal einfach probieren. Ja. Zu den Buletten gibt es unseren schönen hausgemachten Preiselbeersenf. Auch das so eine Sache. Wir dachten, Buletten, klassisch Senf. Wild, klassisch Preiselbeeren. Wildbuletten, warum nicht mit Preiselbeersenf?
Packen wir beides zusammen, genau dann. Gib mal eine Runde rum, das probieren wir jetzt und sagen mal den Hörern, wie es schmeckt.
Ja, ja, absolut.
Bedient euch.
Wir brauchen einen Teller, genau.
Genau, dazu habe ich auch noch eine Wildleberwurst mitgebracht, ja. Die wir auch selber machen. Und ein paar eingelegte Gurken, auch wenn wir jetzt nicht aus dem Spreewald sind, aber ganz witzige Geschichte eigentlich mit den Gurken, dass wir ja gesagt haben, ich hatte Gurken bestellt und habe viel mehr geliefert gekriegt, wie ich eigentlich verarbeiten konnte.
Okay.
Und dachte, was mache ich jetzt damit? Das wäre viel zu schade darum. Also dachte ich, ich lege die jetzt einfach ein. Und okay. Nachdem ich mache mein eigenes Wildgewürz auch und nachdem ich dann dachte, dann lege ich doch mal Gurken ein mit unserem Wildgewürz und gucke mal, ob das funktioniert.
Was hast du gemacht? Hast du die gekocht im Salzsud oder wie ist das mit dem Einlegen passiert?
Na, ich habe also einen Sud gemacht aus unserem Wildgewürz mit Essig drin und ein bisschen Zucker drin und so. Ja. Und habe da dann die Gurken reingemacht, dann bleiben die über Nacht in diesem Sud drin und dann werden die abgefüllt und dann kann man die auch das ganze Jahr nehmen. Wir haben die jetzt im Sommer auch immer auf unseren Burgern drauf gehabt, auf unseren Wildburgern, die wir im Restaurant gemacht haben.
Krass. Also ich habe jetzt hier einen Senf, der ist so fast lachsfarben, weil da die Preiselbeeren mit drin sind. Ich habe eine schöne Bulette mit einer schönen Kruste, eine klassische.
Ja.
Ich habe eine Leberwurst aus Wild. Ich weiß nicht, ist es Wildschwein vielleicht?
Wildschwein, ja. Es ist 100% Wildschwein. Also ist Wildschweinfett drin, es ist Wildschweinfleisch und auch Wildschweinleber.
Okay.
Das finde ich immer ganz gut.
Gehört bei einer Leberwurst.
Ja, es gibt aber immer wieder, wenn ich sage, okay, es gibt eine Rindsleberwurst, habe ich letztens eine gekauft. Da war Rinderleber drin, aber sonst nur Schweinefleisch.
Ja, das kenne ich auch. Das ist, also wenn ich Kalbsleberwurst kaufe im Supermarkt, dann ist da irgendwie 30% Kalb drin und 70% Schwein.
Genau, und bei uns ist halt bis auf Gewürze, die mit drin sind, haben wir 100% Wildschwein da drin.
So, Lisa schafft es, das Glas aufzumachen.
Habe ich jetzt noch ein gleiches Glas aufgemacht? Nee.
Ja, das sind beides die gleichen.
Oh, auch die kriegen wir hin. Oh,
ja,
okay, dann. Ja, lass mal. Alles gut. So, wir haben hier auch ganz tolle Brötchen, stell dich fest.
Genau, wir haben ja auch einen lokalen Bäcker bei uns in der Gemeinde, das Baquarium in Schönwalde. Und mit denen arbeiten wir auch ganz gern zusammen und davon haben wir jetzt auch die Brötchen.
Mit dem Baquarium, über das haben wir sogar schon mal gesprochen in einer Bäckereifolge von uns, ne?
Ja.
Hört da doch nochmal rein.
Und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, dass wir hoffen, das Baquarium in Form des Chefs auch mal irgendwann hier im Podcast zu haben.
Richtig? Ist für März tatsächlich schon verabredet.
Ja, dann schauen wir doch mal. So, Wildbulette mit Preiselbeersenf.
Oh. Perfekte Bulette.
Es sind natürlich, muss man sagen, warm schon nochmal besser.
Ist schon klar.
Aber auch so geht es ganz gut.
Wir müssen hier dann noch irgendwie einen kleinen Herd installieren im Podcast-Studio. Dass wir das auch noch hinkriegen. Was sind die Körner, die da drin sind?
In was jetzt?
In den Buletten.
Geräucherte Senfkörner.
Okay.
Also das ist so ein bisschen auch so, auch das wiederum, ich habe viel mit Grillen, mache viel mit Grillen und
ja.
Da halt auch, dass ich mir denke, man kann ja auch viel räuchern. Und gerade auch selber viel räuchern. Also ich räuchere mein Paprikapulver selber, was in die Buletten mit reinkommt. Ich räuchere teilweise Salz für bestimmte Gerichte selbst und mache halt auch geräucherte Senfkörner, die dann wiederum in die Buletten mit reinkommen.
Wow. Also mich holt die Leberwurst ab, weil die noch so ein bisschen, also nicht so ganz fein ist, sondern ein bisschen bissfest. Fast so eine Spur wie ein Rillette noch. Also so ein Fasern sind drin und schmeckt auch schön nach Wild.
Ich guck dir hier gerade nur. Absolut. Ich mag diese Brötchen, aber die sind nicht von euch. Die sind trotzdem lecker. Die sind so schön kompakt.
Dazu kann man sagen, dass der Bäcker vom Baquarium ja richtig ein Kooperationspartner von euch ist. Da sprechen wir auch noch mal drüber. Mit dem ihr auch eine schöne Veranstaltung neulich gemacht habt. Und ja, das ist ein ganz tolles Netzwerk da oben in Wandlitz. Da ist einiges los.
Ja, jetzt bin ich auch bei der Leberwurst gelandet. Schön intensiv. Sehr lecker, schön cremig.
Ist halt auch da. Ich habe relativ lang daran rumgedoktert und probiert. Und dann hat es funktioniert, dann hat es nicht funktioniert. Und bis ich dann so auf das Rezept gekommen bin, das jetzt auch funktioniert, hat schon so 2 Jahre gedauert mit immer wieder mal ausprobieren.
Oh, toll. Und hast du die klassischen Leberwurstgewürze oder Kräuter genommen oder hast du gedacht, nee, zu Wild passt was anderes?
Naja, dadurch, dass, wie gesagt, ich mache ja mein eigenes Wildgewürz. Das heißt, das kommt bei mir eigentlich in jedes Wildgericht rein, das wirklich auch aus 14 verschiedenen Gewürzen besteht.
Sag mal 5.
Dann natürlich die Klassiker an Wildgewürz, also Piment, Lorbeer, Nelke, Wacholder, aber halt auch geräuchertes Paprikapulver, bisschen Knoblauch, also schöne Sachen drin.
So, jetzt kehren wir mal zurück vom Essen. Kann ja die armen Leute, die hier zuhören und jetzt Hunger haben. Kehren wir mal zurück zu eurem Gasthaus. Fangen wir mal vorne an. Du machst das mit deiner Frau. Ihr seid beide Gastroprofis. Und ihr kommt eigentlich aus Süddeutschland. Seid ihr nach Berlin gekommen, habt euch von dort ein Projekt gesucht, habt euch selbstständig gemacht, eine Familie wolltet ihr gründen. 2016 seid ihr in Prenden, spreche ich das richtig aus?
Ja, also 2017 nach Prenden gekommen. Ja.
So, und dann habt ihr überlegt, was ihr könnt ihr kochen. So. Und heute ist das Gasthaus bekannt für gute und bezahlbare Wildküche.
Ja, und auf der Speisekarte stehen neben den Klassikern wie Hirschbraten mit Apfelrotkohl und selbstgemachten Semmelknödeln natürlich, neu interpretierte Wildspezialitäten. Also zum Beispiel Hirschlasagne habe ich gefunden, Wildburger, Hirschcarpaccio mit hausgemachtem Gorgonzola-Mayo. Und ja, jetzt ist eigentlich die Frage, man hätte ja auch Schnitzel verkaufen können in Brenden. Tobias, wieso habt ihr euch ausgerechnet auf Wild spezialisiert und was hat das mit deinem Lebenslauf zu tun?
Also vielleicht mal vorweggenommen, wir haben auch Schnitzel, so ist nicht. Aber natürlich, also wir sind beide aus der Gastro, meine Frau und ich. Ich bin gelernter Koch. Und es ist natürlich schwierig, wenn man sich selbstständig macht und dann überlegt man, in welche Richtung könnte man denn was machen, was macht denn Sinn? Ein bisschen, das Hotel war, hieß schon Jagdhotel. Von dem her war für uns dann eigentlich relativ schnell klar, das ist eigentlich eine schöne Sache. Ich meine, wir sind bei Wandlitz in Barnim, es gibt viel Wald, es gibt viel Wild, haben wir alles vor der Haustür. Deswegen dieses Thema Wild war da relativ schnell gefunden. Aber wir dachten halt so, wir können nicht nur diesen Hirschbraten machen, so diese ganz Klassiker, das ist schön. Und wie vorher auch schon mal angesprochen, läuft im Sommer wie im Winter. Also auch da, wir hatten am Anfang immer gedacht, oh Gott, wir können bei 36 Grad keinen Hirschbraten verkaufen, wird niemand essen. Funktioniert, Biergarten offen, 36 Grad, die Leute sitzen mittags in der Sonne und essen Hirschbraten mit Rotkohl und Klößen.
Ein dunkles Bier dazu und dann passt das.
Genau. Ja. Aber halt dann auch diese Sache, auch irgendwie alle Leute anzusprechen und zu sagen, was kann ich noch aus Wild machen und den Leuten das Wild auch nahe bringen. Und auch da hat Sandra vorher auch schon gesagt, dass viele Leute sagen, ah, Wild ist so ein bisschen schwer, so träge oder sagen, ah, ich mag kein Wild, weil sie früher irgendwie mal vielleicht ein schlechtes Stück Wild gegessen haben oder ein altes Stück Wild und es war zäh oder sehr wildig vom Geschmack her. Aber man kann Wild auch wirklich lecker machen. Ja, es braucht manchmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber es geht definitiv lecker. Und dann haben wir ja gesagt, was kann man noch aus Gerichten, aus den Wildgerichten machen? Und dann haben wir uns überlegt, was essen die Leute denn sonst so? Die Leute essen Lasagne im Sommer. Ist immer schön, ist so italienisches, ja, ein bisschen was Leichteres, manchmal auch, je nachdem, einfach mit einem Salat. Wir sagen, warum das Ganze nicht mit Wild machen? Wir haben auch schon Königsberger Klopse aus Hirsch gemacht.
Ach.
Kennt jeder? Aha. Ja, da kann jeder was damit anfangen. Schreibe ich jetzt irgendwas auf die Speisekarte, wo die Leute sagen, das habe ich ja noch nie gehört, bestellen sie es auch nicht. Also die meisten. Kennen sie das Grundprodukt, bestellen sie es auch, weil sie sich einfach mal auch was trauen möchten, mit Wild zu probieren.
Wie ist das eigentlich? Nehmt ihr auch wahr, dass Wildfleisch beliebter wird oder kommt das jetzt nur mir so vor?
Nee, also ich habe auch so die letzten Jahre, seit wir das machen, auch bemerkt, dass Wildfleisch wirklich beliebter wird. Es fragen auch ganz viele Leute, wo sie Wildfleisch kaufen können, ob sie bei uns Wildfleisch kaufen können. Auch da hat sich natürlich jetzt ein Netzwerk entwickelt, auch über den Landesjagdverband zum Beispiel. Es gibt mittlerweile Apps, wo man sich anmelden kann und kann direkt mit Jägern aus der Region in Kontakt treten, die quasi in dieser App anbieten, was sie haben. Und dann kann ich als Verbraucher auch gucken, was ich möchte. Und dann kann ich direkt den Jäger kontaktieren und kann mir direkt beim Jäger dann mein Wild auch holen.
Okay. Ja, wenn man das macht oder wenn ihr Wildfleisch vor euch habt, woran erkennt ihr, dass es eine gute Qualität ist?
Na, also erstmal sind wir natürlich ganz viel im Kontakt mit den Jägern, von denen wir das Wildfleisch beziehen. Und auch da gibt es ja verschiedene Ansichten. Das Wildfleisch ist immer gut. Per se spricht da jetzt mal nichts dagegen. Ich persönlich bin so, dass ich lieber Wild aus Ansitzjagden habe, also wo wirklich dann der Jäger, wie man es so kennt, auf seinem Hochsitz sitzt und wartet und wartet und dann vielleicht mal ein Tier sieht und dann vielleicht auch schießen kann oder auch nicht.
Im Gegensatz zu was?
Also im Gegensatz zu einer sogenannten Bewegungsjagd, also Drückjagden oder Treibjagden. Ja. Wobei natürlich auch Treibjagden werden immer weniger. Es werden dann die sogenannten Drückjagden, die sind nicht so, wo die Tiere nicht so durch den Wald getrieben werden wirklich, sondern eigentlich, man läuft laut sich unterhaltend durch den Wald in Gruppen und signalisiert dem Wild so, ach, hier ist ungemütlich, ich gehe mal lieber woanders hin. Und dann bewegen die sich langsam weg. Im Gegensatz zu einer Treibjagd, wie es früher oftmals war, wo man mit Hunden und laut und wirklich, dass die Tiere wirklich durch den Wald gehetzt wurden.
Und auch Stress hatten und das schmeckt man vielleicht auch.
Aber auch da, ich habe mir letztens auch was angeschaut, wo sie einen Test gemacht haben, ob es da Unterschiede gibt, wirklich der Fleischqualität von einer Drückjagd oder von einer Ansitzjagd. Da hieß es dann nein. Ich persönlich gehe lieber mit den Jägern direkt in Kontakt und sage, okay, wir nehmen das Wild aus den Ansitzjagden. Die Tiere hatten ein schönes Leben. Die Tiere sind halt nicht gestresst durch den Wald gerannt dann in dem Falle. Und da hatten wir jetzt bisher eigentlich noch nie Probleme mit der Qualität dann.
Okay. Wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, was du für Gewürze nimmst. Für alle, die sich noch nicht so an den Wald rangetraut haben, jetzt aber plötzlich Lust auf so Wild bekommen haben und ja vielleicht durch die Vogelgrippe auch noch mal ein bisschen nachdenklich geworden sind, was die Gans angeht. Was müsste so grundsätzlich jemand bei der Zubereitung beachten? Also gibt es andere Garzeiten, gibt es andere Gewürze, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Rindfleisch nehmen würde?
Also Gewürze kann man natürlich bisschen mehr Power an die ganze Sache herangeben, weil Wild natürlich schon einen nicht strengeren, aber einen kräftigen Geschmack einfach hat. Das heißt, es verträgt auch mehr Gewürze, mehr intensive Gewürze. Wichtig ist aber auf jeden Fall die Zeit. Es braucht halt Zeit. Man kann nicht sagen, ein Wildbraten braucht jetzt 2 Stunden im Ofen. Er braucht halt so lange, bis er fertig ist. Es ist aber an sich auch bei Rindfleisch oder bei anderen Fleischsorten so, die Zeit ist das Entscheidende. Ich kann nicht nach einer Uhr gehen, sondern muss wirklich gucken, wie weit ist das Fleisch. Und mir einfach ein bisschen Zeit mehr auch mit einplanen. Und das egal, ob ich das jetzt irgendwie im Ofen mache oder auf dem Grill mache. Das geht mit beidem super. Aber ich muss es einfach ein bisschen flexibel in meiner Zeitgestaltung da sein.
Gibt es eigentlich Fehler, die man so beim Kochen, beim Braten, beim Schmoren von Wild gar nicht machen sollte? Jetzt die Frage an euch beide.
Fehler gibt es immer. Also man kann natürlich, je nachdem, was es für Fleisch ist, kann man Fleisch auch übergaren. Und halt Trockengarn oder Untergarn, das ist natürlich auch immer die Sache. Aber wie gesagt, das ist wiederum der Faktor Zeit. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen nach der Qualität gucken. Es muss jetzt nicht immer das teuerste Fleisch unbedingt sein, sage ich jetzt mal. Aber auch nicht ganz unten aus der Schublade. Weil ich persönlich sage immer wenn es wirklich blöd läuft, aus einem schönen Stück Fleisch auch was machen, was nicht so schön ist am Ende. Aber ich kann schlecht aus einem minderwertigen Stück Fleisch ein gutes Gericht machen. Also das ist immer ein bisschen schwieriger.
Das Gespräch hatten wir gerade im Auto auf dem Weg hierher, deswegen hat Tobi das genauso formuliert. Also genauso haben wir es im Auto auch diskutiert, ob man aus einem guten Stück Fleisch auch was Schlechtes machen kann und aus einem schlechten Stück Fleisch etwas Gutes. Es geht, glaube ich, auch in beide Richtungen. Also man kann ein Stück Holzkohle produzieren, in jedem Fall. Und man kann auch aus einem schlechten, in Anführungszeichen, Stück Fleisch was Wunderbares zaubern, wenn man weiß wie.
Genau, wenn man halt dann nicht sagt, man macht irgendwie jetzt, ich möchte ein Steak machen, aber man kann natürlich auch, ein schlechtes Fleisch ist ja jetzt auch nicht, es gibt manchmal einfach auch Stücke vom Fleisch, die, wo man denkt, es wäre vielleicht ein schlechtes Stück oder halt einfach ein nicht so populäres Stück, aber gerade aus den Stücken kann man auch wirklich schöne Sachen machen. Man muss sich halt auch mal rantrauen.
Das meint dann nicht schlechte Qualität, sondern einfach mal andere Stücke nehmen und die dann auch noch verwerten. Also das hat schon ein anderes Niveau, was du für schlechtes Fleisch hältst, so spontan.
Gibt es denn eigentlich Teile vom Wild, die ihr nicht verarbeitet für eure Sachen?
Also bei mir eigentlich gar nicht. Also wenn ich jetzt von den Jägern auch das ganze Tier kriege, Wie auch mit der Leberwurst. Ich verwende die Leber. Ich verwende auch, oftmals sind es so, dass die Jäger lassen Innereien auch dann für ihre Tiere oder die können ja auch im Wald verbuddelt werden. Aber wenn da ein Herz dabei ist, wenn da eine Leber dabei ist, wenn da Nieren dabei sind, nehme ich alles ganz gern. Und schreibt dann halt auch mal, wenn wir machen manchmal auch so themenmäßig so Wildbuffets oder sowas, würde ich dann sagen, da probiere ich auch mal was aus und sage, wir machen ein Innereien-Geschnetzeltes.
Ui.
Und wir hatten das schon ein paar Mal, ich sage immer, auf der Speisekarte ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Leute sich nicht rantrauen, aber so auf dem Buffet, wo ich sage, ich kann mir so eine kleine Portion mal wegnehmen und kann es einfach mal probieren und hatte wirklich schon Leute, die gesagt haben, das ist wie früher bei meiner Oma, aber ich kriege das sonst ja nirgends mehr, es macht ja niemand mehr.
Ja.
Ja, genauso aber auch alles, was an Knochen ist an den Tieren, weil ich die ganzen Knochen natürlich auch auslöse und für Brühen nehme und für Soßenansätze nehme. Aus so einem Knochen kriegt man viel mehr Geschmack raus, ja, wie jetzt, wenn ich irgendwie so ein Pulver dafür nehmen würde. Einfach. Da ist auch Geschmack drin, aber halt kein natürlicher. Und alles, was so drumrum ist, klar, ich persönlich kann jetzt wenig mit den Fellen oder den Häuten oder den Köpfen machen oder auch den Läufen. Aber auch da haben wir mittlerweile jemanden gefunden. Und zwar haben wir bei uns in der Nähe ein Wildkatzenzentrum. Und gerade wenn wir Rotwild kriegen, dann sind die auch ganz froh, wenn wir dann die Felle, die Decken, die Häute, die Köpfe und die Läufe dann dort vorbeibringen und die füttern die an ihre Hyänen.
Oh, man merkt schon, du zerlegst die Tiere auch selber. Also du bist Koch, aber hast auch einen Jagdschein. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das kam tatsächlich durch den Laden, also durch das Restaurant auch, dass ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt was mit Wild. Und ich bin am Anfang, habe ich mich auch bei ganz vielen Jägern vorgestellt und wurde oftmals so ein bisschen belächelt. So nach dem Motto, ah ja, was möchtest denn du jetzt hier machen? Und
willst ein paar Filets? Naja, typisch. So.
Genau. Und habe gedacht, nee, ich möchte, auch wenn es für mich bewusst war von Anfang an, dass ich nicht sagen kann, ich kann jede Nacht rausgehen und alle Tiere, die wir brauchen, für was wir verarbeiten, komplett selber erlegen. Aber zumindest wollte ich das ganze Hintergrundwissen haben. Und ich habe gesagt, ich weiß, wie das Fleisch aussieht, wenn es in meine Küche kommt und was ich damit machen kann. Aber wie kommt es denn in meine Küche, war mir einfach wichtig. Der Weg dorthin, aus dem Wald, über den Jäger, dann zu mir. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache auch einen Jagdschein und habe dann 2018 direkt schon noch einen Jagdschein gemacht. Und habe dann natürlich sehr viel Hintergrundwissen. Habe jetzt auch ein paar bekannte Jäger, mit denen ich auch mal ab und zu mal jagen gehen kann. Und es war mir einfach wichtig, dass ich sage, ich weiß, um was es geht, ich kenne das alles und ich kann auch selber mal gehen, wenn ich die Zeit und Lust dazu habe.
Das hat wahrscheinlich dann auch dir einen anderen Respekt bei den Lieferanten eingebracht. Genau,
man kann sich auf Augenhöhe unterhalten dann, wenn man dann doch auch ein paar Fachbegriffe kennt und die Jäger denken, ah, okay, der weiß ja doch, über was er redet. Er ist nicht irgendwie irgendjemand, der einfach nur was möchte und dann nur die besten Stücke. Man muss aber auch lernen, manchmal auch Nein zu sagen. Weil manchmal gibt's auch Jäger, die dann halt sagen, ah, oh, ich hätte hier ein schönes Stück. Und du denkst so, es ist jetzt aber nicht so die richtige Zeit für dieses Stück vielleicht. Oder es ist Brunftzeit oder das Tier hat, so im Durchschnitt haben die, je nachdem was für ein Tier, wenn das dann sagt, im Durchschnitt hat es 80 Kilo und der kommt mit einem, was halt 140 Kilo hat und sagt so, man kann sich das alles mal angucken. Es muss nicht schlecht sein, aber man muss halt dann auch ein bisschen, ja, einfach drauf achten, was man da auch einkauft. Und dafür ist das Hintergrundwissen mit dem Jagdschein, was ja nicht umsonst als grünes Abitur benannt wird oder betitelt wird, war mir schon sehr wichtig einfach.
Okay. In eurer Küche, wie kommt ihr da auf Ideen für neue Gerichte?
Ich glaube, jeder Koch ist irgendwie so ein bisschen, dass er sich halt einfach rechts und links auch mal umguckt. Man liest Kochbücher, man guckt, was die anderen so machen und denkt dann aber, Was kann man denn machen, dass es nicht so ist, wie es vielleicht in einem Kochbuch drin steht? Also ich hole mir ganz oft auch wirklich Inspirationen, indem ich mir einfach ein Buch durchblätter mit Bildern. Ich so, oh, das sieht ganz gut aus, ohne mir das Rezept jetzt wirklich anzugucken, sondern dann einfach zu sagen, das sieht gut aus, sowas mache ich, aber in meiner Interpretation. Aber dann hat man schon mal so einen Grundgedanken, was man machen könnte.
Was fantasiere ich, wenn ich diese Soße sehe?
Ja, ja, genau. Das, ja. Oder natürlich auch, was habe ich, was wächst gerade, was gibt's gerade beim lokalen Bauern? Und er sagt, okay, wir hatten das einmal vor 2 Jahren, da hat uns unser lokaler Ökolandwirt angerufen und hat gesagt, oh, wir haben gerade so viele Zucchini, brauchst du nicht Zucchini, wir haben die kistenweise und zwar so viele, dass wir die jetzt an die Bauern geben zum Verfüttern. Und sagt, klar, dann machen wir was draus. Und hat uns schöne gelbe und grüne Zucchini gebracht. Und dann haben wir da ein Tagesspecial draus gemacht oder ein Wochenendspecial. Und dann war ich bei ihm auf dem Feld. Er hat so ein Feld verkauft bei uns in Wandlitz. Und hast du gesagt, sag mal, du hast da überall Zucchini-Blüten noch dran. Was machst du denn damit? Und er so, na, die fallen irgendwann ab. Die verblühen und fallen ab.
Schmeiß da weg.
Ja. Und sag ich, aber warum? Die kann man doch essen. Die kann man schön füllen. Und er war so, ja. Okay, dann sag ich, gib mir eine Kiste mit, ich mache was draus, ja, ich mache ein Rezept, das können wir auch, wenn du möchtest, gebe ich dir das Rezept dann und dann kannst du das mit auslegen, dann kannst du die verkaufen. Die Leute haben auch gleich ein Rezept und wissen, was sie damit machen können am Ende. Ja, ich bin dann die nächste Woche wieder drauf und habe gesagt, hast du noch welche? Ich sagte, nee, habe ich alle verkauft. Also ist dann auch schön, das so zu sehen und dieses Lokale bisschen einfach auch damit anzutreiben und zu sagen, okay, wir arbeiten miteinander. Und profitieren einfach von miteinander. Und dann halt, was hat er gerade lokal da, was hat er gerade zeitlich einfach und was können wir draus machen? Und so entwickeln sich manchmal einfach auch Rezepte.
Umgekehrt, lassen sich eure Gäste eigentlich gern drauf ein? Also auf diese ganzen Wechsel? Oder wäre es Ihnen lieber, wenn ihr bei einer festen Karte bliebt? Jede Woche das Schnitzel, immer dasselbe?
Also wir haben ja auch eine feste Karte. Wir wechseln unsere Speisekarte zweimal im Jahr. Das ist schon manchmal für manche fast schon ein bisschen zu viel, weil dann viele kommen und sagen, ah, ich würde gerne die Roulade essen, sage ich, aber es ist August, ich habe im August keine Roulade, ich hatte die auf meiner Winterkarte. Ja, kommt die jetzt im Winter wieder, sage ich, ich weiß es noch nicht, muss ich dann überlegen, ob ich das da machen möchte. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die dann sagen, wir haben schon nur eine kleine Speisekarte, also wir haben 4 Vorspeisen, 4 wilde Gerichte, 4 normale Gerichte und 3, 4 Kleinigkeiten und Dessert. Und die dann sagen, so, wir waren jetzt irgendwie 8-mal da, wir haben jetzt fast alles probiert, wann kommt die neue Speisekarte? Also es gibt beides. Die sagen, ach, wir möchten aber immer das haben. Deswegen, wir haben auch so ein paar Klassiker. Wir haben eine Wildgulaschsuppe, unseren klassischen Hirschbraten, unser Schnitzel, also Hamburger Art, Hamburger Schnitzel mit Spiegelei und unsere Wildbuletten, die sind auf jeder Speisekarte drauf. Und alles andere wechselt zweimal im Jahr.
Wow.
Aber die Leute, die sagen, ich möchte meinen Hirschbraten essen, die können den auch das ganze Jahr über essen.
Jetzt kommt ihr ja beide aus Süddeutschland.
Also meine Frau kommt eigentlich aus Hannover, müssen wir vielleicht
sagen. Ah, okay, aber ihr wart wir haben uns zwischendurch, in Süddeutschland habt euch da kennengelernt und seid dann über Berlin auf Brandenburg gekommen. Ist das schwierig, war das schwierig, in Brandenburg Fuß zu fassen oder seid ihr da gleich akzeptiert worden? Und wenn es schwer war, was hat euch geholfen, Fuß zu fassen?
Ja, also es war natürlich, es ist immer, wenn man irgendwo neu hinkommt, ist meistens nicht so einfach, direkt dort Anschluss zu finden oder Fuß zu fassen. Es war natürlich dann auch noch für Brandenburg, dann komme ich, bin eigentlich ja Schwabe. Es ist auch nicht immer so.
Da kommen die Vorurteile.
Genau, die Vorurteile, die dann immer rauskommen. Aber wir haben halt einfach gesagt, wir möchten uns auch im Ort integrieren. Und wir haben 2017 das Hotel übernommen und das Restaurant und sind dann am Anfang noch in Berlin gewohnt und wo ich auch noch in Berlin gearbeitet habe und sind dann 2019 komplett nach Prenten gezogen und wohnen jetzt auch dort. Und das hat natürlich schon nochmal einen ganz guten Schub gegeben, dass man merkt, okay, wir sind da, wir sind auch greifbar, wir sind nicht irgendwie jemand, der ständig aus Berlin kommt und nur hier Geschäfte machen möchte, sondern wir wohnen auch dort. Ich bin auch mit in die Feuerwehr eingetreten, in die Freiwillige. Das war natürlich auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, macht Sinn, ich wohne da, ich arbeite da, warum da nicht auch? Und das ist natürlich auch so ein Zusammenspiel dann. Meine Frau, die mit dem Tourismusverband ist und solche Sachen waren natürlich dann gerade, um Netzwerke auch zu spannen, war das ganz gut.
Eure Kinder mit der
Schule. Genau, und dann der nächste Punkt waren dann die Kinder, als die dann kamen, wo wir dann gesagt haben, die haben Freunde kennengelernt, wir haben dadurch natürlich auch mehr Leute kennengelernt und sind mittlerweile eigentlich sehr gut angekommen da.
Wir haben ja gerade schon mal ganz viel, nicht nur über das da Wohnen, sondern über die Netzwerke gesprochen. Oder wir haben es immer mal wieder angesprochen, das Baquarium, es gibt auch noch andere Netzwerke bei euch vor Ort. Ein Netzwerk hatte ich auch mit unserem zweiten Gast, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, zusammengebracht. Das ist Philipp von Wandlitz Barbecue. Und es hat euch beide zu ausgezeichneten Wildgrillmeistern gemacht. Wir haben es schon mal gesagt, Philipp, du hast auf Instagram einen Grillkanal, wohnst auch in Wandlitz. Tobi hat dich angesprochen, damit ihr im Team zusammen bei der ersten Wildgrillmeisterschaft Berlin-Brandenburg von der German Barbecue Association und dem Jagdverband Brandenburg mitmacht. Jetzt habe ich ganz viele Namen genannt.
Ja, nur führt die German Barbecue Association in ganz Deutschland schon regelmäßig solche Grillwettbewerbe durch. Aber eine Wildgrillmeisterschaft für Berlin-Brandenburg gab es tatsächlich 2025 zum ersten Mal. Und mit einem dritten Freund zusammen, dem Fleischermeister Anton Klein, seid ihr drei dann gleich zum ersten Mal, also bei dem ersten Mal, wo es überhaupt ging, angetreten. Euer Grillteam heißt Wild Wild Wandlitz. Und möchtet ihr mal erzählen, wie das kam? Philipp vielleicht?
Gern. Also ich betreibe den Kanal jetzt erst seit 2 Jahren und auch auf Ansinnen meiner Frau hin, die gesagt hat, du grillst jeden Tag, du grillst das ganze Jahr, du kochst draußen. Bitte mach irgendwas mit Social Media. Bitte zeig den Leuten, was du da tust und warum du es tust und wie gern du das tust. Also es ist auch so, dass ich gern lokale Produkte verwende. Es ist so, dass ich ganz viel Gemüse aus dem Garten nehme, was ich selber anbaue. Ich habe eine riesen Kräuterspirale, wo ich wirklich alles frisch rausziehe. Fast das ganze Jahr über, zumindest das, was auch wächst. Und habe dann auch in der Zeit natürlich Kontakt zu anderen Leuten aufgenommen, beziehungsweise mit Menschen kommuniziert, die aus der Gegend kommen. Bin auf den Instagram-Kanal von Tobi und dem Jagdhotel gestoßen. Und wir haben dann immer mal so ein bisschen hin und her geschrieben, wir könnten mal was zusammen machen, weil ich möchte auch mich in Wild ausprobieren. Hatte damals noch gar keine Wilderfahrung. Und ich glaube, der Tobi hatte so ein bisschen, ist er aufmerksam geworden auf mich wegen meines Dubai-Steaks. Das war so der Dubai-Schokoladentrend, der damals kam. Und es gab ganz viele Grill-Influencer, die gesagt haben, hey, ich mache jetzt einen Dubai-Steak. Und dann haben sie diese süße Dubai-Creme und die Teigfäden drüber geschmissen und gesagt, das ist jetzt das Dubai. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Ich habe es auch tatsächlich nie probiert. Ich wollte es nicht. Aber der Trend war da und meine Frau hat auch gesagt, ich möchte einen Dubai-Steak haben. Also habe ich eine Pistaziencreme entwickelt, die herzhaft schmeckt und ein bisschen Süße mitbringt, aber herzhaft. Und auch die Teigfäden dazu gemacht, aber auch herzhaft und nicht süß.
Und Schokoladensoße geht natürlich auch.
Es würde gehen, ist jetzt eine kulinarisch nicht meine Welt. Zu der Creme habe ich aber noch das passende Fleisch gesucht. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Wild, wo ich gesagt habe, kann man Wild, vor allem Hirsch, auch als Steak braten. Und an dem Punkt habe ich mir dann lokale Jäger gesucht aus Bekanntschaften, die mir was Passendes geben konnten. Das war in dem Fall ein Halsstück, was ich wie ein Medaillon gebraten habe und auch wie ein Steak zubereitet. Und das ist wirklich gut angekommen, das Dubai-Steak. Findet man auch noch auf meinem Kanal, ist nicht mehr oben angepinnt, aber ist noch da. Und darauf ist der Tobi, glaube ich, auch so ein bisschen angesprungen und hat gemerkt, oh, der Philipp macht Wild, wir machen mal was zusammen. Und dann im Frühjahr war es soweit, er wurde angefragt, glaube ich, vom Landesjagdverband, ob er da teilnehmen möchte. Oh, und dann kam er auf mich und meinte, Philipp, du, lass uns mal quatschen, wir machen da was.
Genau, und also es war so, dass der Landesjagdverband mich angeschrieben hatte und gesagt, ja, wir machen das, wir suchen noch Teams, hättet ihr da Lust, das zu machen? Und ich so, erstmal ins Blaue hinein, klar.
Habt ihr sonst ja nichts zu tun, ne?
Genau. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt und habe mir so diese Tragweite mal angeguckt, was brauche ich dafür und so. Und dann dachte ich so, gut, alleine kann ich sowieso nicht machen. Da bräuchte ich irgendwie noch ein Team. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wer könnte denn noch so in so ein Team passen? Und dann, wie gesagt, habe ich gedacht, okay, Philipp hat die Grillerfahrung. Wir kannten uns persönlich ja gar nicht. Wir kannten uns nur über Instagram und haben uns da mal ein bisschen hin und her geschrieben. Und,
aber ihr saßt ja am gleichen Ort, ne?
Ein Ort weiter tatsächlich.
Ja,
krass. Also die Gemeinde Wandlitz ist ein bisschen größer, besteht aus mehreren Ortschaften.
Ja.
Ein Ort weiter. Wir brauchen 5 Minuten.
Ja, und habe ihn dann angeschrieben und er hat gesagt, oh ja. Und dachte ich, okay, dann haben wir zumindest mal 2, die diese Grillexpertise haben. Beide mit Equipment auch, was wir dafür brauchen könnten. Dann brauchen wir noch mehr tatkräftige Unterstützung und habe noch 2 Freunde auch gefragt, die auch noch mit dabei waren. Und dann waren wir schon mal zu viert. Das war ganz gut. Und dann war noch so, wir bräuchten auch noch, es geht ja um Wild irgendwie. Wie kriegen wir denn da noch ein bisschen mehr, ja, vielleicht auch Wildcuts, die man sonst nicht so hat.
Wildkatz.
Ja, also Wildzuschnitte.
Ach so.
Also, ja, verschiedene verschiedene Fleischstücke, die vielleicht jetzt nicht so diese Klassiker ist, wie ich vorher auch sagte. Manchmal gibt es Stücke, die sind einfach unterschätzt und man kann trotzdem was Schönes draus machen. Und so in der gleichen Zeit habe ich auch mit Anton Klein dann den Kontakt, da hat mir jemand seinen Kontakt gegeben, weil er sich auch selbstständig macht in Klosterfelde. Und dann habe ich ihn auch gefragt und er hat gesagt, okay, gib mir mal Zeit, lass mich da mal überlegen. Und 2 Tage später hat er angerufen und hat gesagt, ja, ich bin da mit dabei.
Und dann habt ihr Preise abgeräumt?
Und dann haben wir tatsächlich eigentlich wieder, was heißt wieder erwarten, wir waren schon sehr guter Dinge, als wir da hingegangen sind und schon gesagt, wir machen was Gutes, aber wir wussten ja gar nicht, was kommt auf uns zu. Wie ist diese Jury? Sind das lauter alte Herren, die dann sagen, oh, das ist aber nicht so das, was ich mir unter Wild vorstelle? Oder sind es junge Leute, die dann auch sagen, oh ja, es ist was Neues, was ihr macht und sowas? Ja, und wir haben einfach gedacht, wir setzen uns mal zusammen und überlegen, was wir machen können. Und haben dann tatsächlich, wir haben 3 Gänge gemacht beim ersten Gang.
Da haben wir tatsächlich den ersten Platz gemacht.
Direkt den ersten Vorspeise. Platz
bei der Vorspeise. So, und was habt ihr dann da gemacht, Philipp?
Es war ein Hirschcarpaccio oder damals war es noch ein Rehcarpaccio tatsächlich. Mit gegrillten Kartoffelchips, einer Schwarzbier-Mayo.
Okay.
Das ist so war's. Ja, ein bisschen Rauchsalz, einen leichten Rucola-Salat mit Tomaten drauf. So. Eigentlich was relativ Simples, aber durch dieses, wir haben so einen Rehrücken dann genommen, haben den auch mit Gewürzen mariniert und haben den dann ganz mild geräuchert. Schon mit Kraft, aber über eine längere Zeit und haben da die gegrillten Kartoffelchips dazu gemacht und es war einfach was, wir dachten am Anfang so, okay, es ist eigentlich ein kaltes Gericht. Ist das wirklich das Richtige für eine Wildgrillmeisterschaft? Weil es geht ja ums Grillen. Ja gut, wir haben was Geräuchertes, wir haben die gegrillten Chips. Wir versuchen es einfach. Und scheint gut angekommen zu sein. Wie gesagt, erster Platz für die Vorspeise war schon ein sehr schöner Einstieg in das Ganze.
Definitiv. Erzählt mal was über die anderen Gänge. Wie ging es dann noch weiter? Und wie habt ihr die Rezepte ausgesucht dafür?
Na, also zweiter Gang, es gab Vorgaben von der German Barbecue Association. So die Vorgabe für die Vorspeise war zum Beispiel Reh mit Beilage. Und im Hauptgang war es Wildschwein mit Beilage. Und dann haben wir gesagt, okay, was könnten wir machen? Klassiker, weil dann hieß es auch, man kann so einen Dutch Oven, so einen gusseisernen Topf darf man mit verwenden. Mhm. Es gibt ganz viele Dinge, die man nicht verwenden darf. Es gibt da 8 Seiten Regularien, was man darf und was nicht. Also, und dann haben wir gesagt, was können wir machen? Und wenn es natürlich dann ums Wildschwein geht und man so einen Dutch Oven verwenden darf, haben wir gesagt, da werden wahrscheinlich ganz viele so Pult Wildschwein machen oder so eine Keule oder sowas. Wir machen was anderes. Und ich glaube, als erstes dachten wir an Rücken, richtig? Wir wollten so T-Bone Steaks machen, hatten wir
überlegt. Genau, kurz gebratene T-Bone Steaks vom Wildschwein, weil gibt es nicht. Sehen klein aus, unscheinbar, aber kann halt beeindrucken. Mhm. Aber es ist auch wieder zu einfach grillen gewesen.
Ja, und zwar dann auch so auf dem Teller oder in der Box, man richtet es ja in so einer Box an, in so einer neutralen Box, dürfen eigentlich auch nur essbare Sachen drin sein. Also war das so mit dem Knochen, war wieder so ein zwiespältiges. Und wenn ich natürlich ein T-Bone Steak habe und das vom Knochen dann ablöse und dann da reinmache, dann macht das Ganze keinen Sinn, ein T-Bone Steak zu machen. Das möchte ich ja auch sehen. Mhm. Und dann haben wir überlegt und da haben wir halt glücklicherweise ja Anton mit im Boot gehabt, der als Jäger und Metzgermeister dann auch noch andere Ideen hatte. Und dann
gab es ja Wildschweinbäckchen.
Genau, haben wir Wildschweinbäckchen geschmort.
Ja. Auf dem Grill dann geschmort?
Tatsächlich in dem gusseisernen Topf, also in dem Dutch Oven, damit sie dann auch zart werden. Also es war wirklich ein kleiner Kampf im Kopf, weil Wildschweinbäckchen haben auch sehr viel Fett und vor allem auch Kollagen drin, was erstmal raus muss. Sonst schmeckt es ein bisschen zartrig, ein bisschen zäh. Das ist geschmacklich nicht so schön. Deswegen auch sehr eine Herausforderung, das in der Zeitvorgabe hinzubekommen. Aber wir haben es geschafft. Es waren wirklich super zarte Wildschweinbäckchen. Die haben wir auch dann als Taster rausgegeben.
Genau, ja. Und haben da dazu dann noch gedacht, okay, Beilage brauchen wir auch. Also unser Grill läuft sowieso, also die Grills laufen sowieso. Wir machen einen Kartoffelstampf dazu. Mhm. Aber Kartoffelstampf finde ich immer ist ein super, super Thema. Man kann super viel aus Kartoffeln machen und gerade aus Kartoffelstampf.
Haben wir hier mal als Running Gag, ne? Alle reden von Kartoffelstampf.
Ja, ist auch super. Und wir haben in dem Fall halt gesagt, wir haben sowieso einen Holzkohlegrill an. Lass uns doch einfach die Kartoffeln, so wie sie sind, ohne Folie, ohne alles, einfach direkt in die Holzkohle legen, bis die außen so richtig schwarz sind. Und dann nehmen wir sie raus, schneiden sie auf.
Und hauen einfach drauf einmal. Genau.
Genau, und schaben dann, nehmen dann das Innere, das Weiche, was aber trotzdem diesen Rauchgeschmack hat von dieser Schale und so, nehmen das raus und halt anstatt sie vorher zu schälen und zu kochen, im Ganzen gegrillt und da rausgenommen, war dann schon eine schöne Beilage dazu, muss man sagen.
So, die Sache mit wir haben ja schon mal angesprochen, ne? So ein Dutch Oven und man kann schmoren. Also auf dem Grill kann man nicht nur grillen. Aber wenn wir jetzt beim Grillen bleiben, Philipp.
Ja.
Wild grillen ist für mich jetzt immer noch mal so eine andere Nummer. Also ich kenne Schmorgerichte mit Wild. Gulasch ist der Klassiker bei uns, ne? So, worauf kommt es beim Grillen an, beim Wildgrillen?
Es ist, ich habe mir Gedanken über diese Frage gemacht, worauf kommt es beim Wildgrillen an? Wie bei allem anderen Grillen auch. Okay, wir sind nicht bei der Bratwurst. Wenn wir grillen, dann grill ich Steaks oder auch gerne mal was Größeres. Wie der Tobi schon sagte, sehr viel Zeit. Und man muss sich damit auseinandersetzen. Aber das muss ich bei einem Stück Rindfleisch auch oder bei einem guten Duroc-Schweine-Kotelett. Das muss halt entsprechend ordentlich gemacht werden, damit es schmeckt.
Okay. Warum stehst du aufs Grillen so doll? Also, wo kommt das denn her? Also man lernt ja dann zu Hause, kriegt man ja erstmal die gekochten Gerichte.
Ich habe schon immer gern gekocht. Das, aus meiner Kindheit kenne ich so diese, ich komme aus der typischen Maggi-Familie. Also nicht die Maggi-Soße, sondern Maggi-Tütenfamilie oder Knorr-Tütenfamilie, wo wirklich ganz viele Gerichte mit der Maggi-Tüte gemacht werden. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, als ich angefangen habe, alleine zu leben, alleine zu kochen, braucht man das wirklich? Und ich mochte es nicht, deswegen habe ich angefangen, wo stehen die Aromaten, wo hole ich das Maximum an Geschmack aus der Speise raus, ich brauche keine Zusatzstoffe, wie kann ich Gewürze minimieren, damit ich wirklich das Ursprungsprodukt schmecke. Für ein gutes Steak, auch beim Hirsch, brauche ich nicht mehr als Pfeffer und Salz und den Pfeffer können wir auch weglassen am Ende. Also es geht um den Geschmack vom Fleisch dabei. Wenn der Geschmack vom Fleisch nicht durchkommt, dann ist es kein gutes Fleisch.
So, jetzt ist ja die Sache, du kochst gerne, das ist das eine, aber dann hast du ja jetzt inzwischen noch einen Instagram-Kanal und der wächst auch, wie du uns vorhin erzählt hast im Vorgespräch. Da grillst du nicht nur Fleisch, da grillst du alles mögliche andere. Das finde ich ganz spannend. Du schreibst in deinem Profil von Pizza, von Brot, von anderem. Ich erinnere mich an ein Video, wo Steinpilze sehr heiß gegrillt wurden. Wie kommst du überhaupt dazu, das Ganze so auf Insta so zu verbreiten erstmal?
Wie das entstanden ist, dass ich auf Instagram bin. Im Endeffekt hat es meine Frau mir angedichtet. Die hat gesagt, du pass auf, du machst das so gut und so schön und so gerne. Bitte mach das auch auf Instagram, teil das mit den Leuten. Die wollen das sehen, die Leute mögen das. Und ja, die Resonanz ist tatsächlich sehr stark. Ich habe ihr dann gesagt, naja, aber das machen doch schon ganz viele. Also es machen doch schon alle. Es gibt so viele Barbecue-Influencer oder Koch-Influencer und jeder macht irgendwelche verrückten Videos. Warum soll ich meine noch dazwischen schieben? Weil es deine sind.
Gibt es eins, was besonders erfolgreich war?
Tatsächlich Focaccia.
Okay.
Also italienisches Brot mit sehr viel Öl. Die kann ich mittlerweile auch in Perfektion, ob vom Grill oder aus dem Backofen. Braucht halt auch Zeit wie ein gutes Stück Fleisch, der Teig. Und das Dubai-Steak. Dubai-Steak war der Renner.
Weil das wahrscheinlich zeitpassend von der Zeit her war zu dem ganzen Dubai-Hype? Oder?
Ganz genau, das haben wir zum Dubai-Hype ausprobiert und gemacht. Das war auch das erste große Stück Wild, was ich gemacht habe. Und dann kurz gebraten wie ein Filetsteak.
Okay, ich muss ja einmal zwischengrätschen, weil es mich einfach interessiert und auch wenn es nichts mit Wild zu tun hat. Wir haben vorhin mal gesprochen im Vorfeld über Pizza vom Grill, was ja geht. Wie kriegst du es hin, dass du den Teig von diesem Pizzastein runterkriegst? Was ist der Trick dabei?
Semola, ganz kurze Antwort, Semola. Es muss genug Weizengrieß drunter sein, man nimmt einen feinen Weizengrieß dafür, kriegt man in jedem Fachhandel, wo es Mehl gibt. Das muss unten vorhanden sein und drauf sein, dann klebt der Pizzateig weder an der Schaufel, noch auf dem Tisch, noch auf dem Pizzastein. Und der Stein muss heiß sein.
Okay.
Und wenn ihr mit gusseisernen Töpfen schon auf dem Grill rumgrillt, könnte man natürlich auch ein Brot im Topf machen, ne? Also so ein Landbrot, weil das hält ja die Hitze.
Tatsächlich mache ich das auch, ja.
Also hatte ich noch nicht gesehen.
Gerne mit Focaccia, weil die auch die Hitze dann gleichmäßig abbekommt und von allen Seiten gleichmäßig gart. Ja, doch, im Glatschofen gerne.
Du wolltest noch was sagen?
Ich wollte einmal bei der Pizza auch noch, was auch ganz wichtig ist bei der Pizza immer, manchmal weniger ist mehr. Und da reden wir jetzt vom Belag. Mache ich natürlich auf meine Pizza extrem viel Soße und extrem viel Belag drauf, wird die so schwer, dass ich die auch schwierig von meiner Tischplatte wegkriege und auf meinen Grill und so. Das zusätzlich zu Semola, was auch meine Antwort gewesen wäre, so, da geht nichts drüber einfach, aber auch wirklich bei der Pizza mal bedenken, man muss dieses Gewicht ja auch von seiner Arbeitsfläche auch auf seinen Grill irgendwie kriegen. Und je schwerer das ist, umso leichter bleibt natürlich auch mal was kleben.
Also wir haben jetzt mitgekriegt, wie interessant, also wie so über Kreuz ihr im Netzwerk alle zusammenarbeitet, durch das Brot, was hier liegt oder die Brötchen und durch euch beide. Da hast du dazu hast du dir eigentlich eine Veranstaltungsreihe gerade ausgedacht, Tobias, ne? Das heißt Jagdhotel Meets. Was ist denn das und wie kam denn das?
Genau, also die Idee schwebt uns eigentlich schon länger vor, dass wir gesagt haben, wir würden ganz gerne was machen mit lokalen Produzenten. Also wir machen im Winter oder Herbst und Winter immer unsere Wildbuffets, die ganz gut besucht werden. Wir machen im Sommer jetzt seit 2 Jahren auch wilde Grillbuffets, wo wir halt dann auch direkt wild grillen und auch andere Sachen grillen und die Leute direkt an den Grill kommen und dort sich ihr Essen holen können. Und die Nachfrage ist einfach da nach solchen Veranstaltungen. Und mit immer größer werdendem Netzwerk dachte ich, wir würden ganz gerne auch eine Bühne schaffen, wo wir den Leuten auch zeigen, mit wem wir zusammenarbeiten. Klar kann ich in meine Speisekarte schreiben, mit Brot aus dem Aquarium. Aber wer liest das wirklich? Sind wir mal ehrlich. Es ist so, ein paar Leute lesen das, ein paar nicht. Aber wenn man so ein Event macht, und dann dachte ich, dann lass doch auch die lokalen Produzenten da mit dazukommen. Und dann dachte ich, wie könnte man sowas nennen? Und dann dachten wir, ja, wir treffen uns ja mit, also es kommen ja andere Leute, also Jagdhotel Meets. Und dann gibt's immer quasi jetzt, wir hatten tatsächlich letzte Woche, hatten wir Jagdhotel Meets Aquarium. Das war dann mit dem Bäcker zusammen.
Also Bäcker trifft Wildkoch quasi. Genau. Und die sind dann beide auf der Bühne. Oder was heißt Bühne? In ihrem Restaurant? Und ihr erzählt auch was?
Genau, wir heißen die Leute zusammen willkommen. Also man kann sich dort dann Plätze buchen. Und dann, wenn die Leute kommen, kriegen sie ein bisschen was zu trinken und schon mal einen schönen Gruß aus der Küche. Und dann erklären wir den Leuten auch das Konzept nochmal, die da sind. Weil klar, die Leute sehen den Flyer oder hören das oder sehen das auf Social Media. Aber da das erste Event war, wusste ja noch niemand, was wirklich kommt. Es gab auch noch kein Menü, weil das war alles so ein bisschen spontan, was ich jetzt halt auch gerade von den Jägern kriege, was ich mit ihm zusammen machen kann, mit dem Bäcker. Und wir haben uns dann einfach ein Menü überlegt, wo wir sagen, okay, zu jedem Fleischgang, der von uns kommt, gibt es eine passende Brot- oder Mehlkomponente. Und haben dann wirklich auch unsere Vorspeise war auch, wie wir jetzt hier die Wildschwein-Leberwurst haben. Da gab es die auch. Tobias, der heißt auch Tobias aus dem Aquarium, hat dann ein schönes dunkles Brot gebacken, weil er gesagt hat, natürlich ein dunkles Brot passt zu den kräftigen Aroma von dem Wild besser. Und hat dann aus lokal angebautem Korn quasi auch ein Brot gebacken, das er auch in seiner Bäckerei verkauft. Und das haben wir dann serviert mit einmal Wildleberwurst. Wir haben ein bisschen, weil es die Zeit jetzt gerade einfach als Gänseriette dazu gemacht und so eine Knoblauch-Nussbutter. Und die Leute sich dann einfach so eine Willkommensstulle schmieren konnten. Und haben dann was zu dem Brot erzählt, haben was zu den Produkten erzählt. Und so ging das in jedem Gang, dass wir zu jeder Komponente, die von uns aus der Küche kam, dann entweder ein Brot oder halt beim Hauptgang dann auch zweierlei Semmelknödel zum Beispiel hatten, aus verschiedenen Brotsorten.
Krass. Du hast noch weitere Termine geplant. Ich bin extrem gespannt, was da sonst noch kommt. Macht ihr auch einen Abend mit Philipp?
Auch das ist geplant. Bietet sich natürlich dann an. Wir haben schon drüber gesprochen. Termin müssen wir dann mal noch gucken. Wird wahrscheinlich eher ein Sommer-Event, weil wird ja dann ein Grill-Event. Das heißt, wird draußen stattfinden. Toi, 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 dann bei schönem Wetter. Und wird dann so in die Sommermonate, Sommeranfang gehen, dass wir sagen, okay, jetzt geht's los, es geht los mit Grillen. Und auch wenn man das ganze Jahr über grillen kann, das ist überhaupt keine Frage. Aber ist natürlich für viele Leute, ist das, wenn es schön Wetter ist, macht es natürlich auch mehr Spaß draußen.
Apropos, man kann das ganze Jahr über grillen. Wir steuern auf die Weihnachtszeit zu, wir steuern auf Silvester zu. Philipp, was wird es bei dir vom Grill geben an einem dieser Feiertage?
Das ist eine kurze Antwort, Ente.
Ente, wie machst du die Ente?
Die kommt tatsächlich auf meinen neuen Smoker. Ich habe einen schönen großen neuen Smoker, der auch ordentlich garen kann. Also nicht nur Rauch, sondern auch ordentlich Hitze produziert. Funktioniert wie ein Konvektionsofen, wie der Umluftherd zu Hause im Haus. Und da gibt es eine riesengroße 5,5 Kilo Ente.
Und dazu?
Wahrscheinlich selbstgemachte Klöße.
Auch vom Grill?
Nein, die kommen in den Kochtopf.
Okay.
Aber auch dazu, so aus Kochsicht, und das, wir haben das auch schon ganz oft gemacht, gerade mit Ente oder Gans vom Grill. Und was Philipp auch gesagt hat, es ist wie im Ofen, mit der Hitze, die man im Ofen hat. Wenn ich im Ofen eine Gans mache oder eine Ente mache, dann arbeitet der Ofen ja mit der Umgebungsluft. Das heißt, der Ofen zieht Luft aus meiner Wohnung, mit der er arbeitet. Das heißt, im Winter haben wir immer die Heizung an, wir haben eine relativ trockene Raumluft in unseren Wohngebäuden. Das heißt, der Ofen arbeitet mit einer trockenen Luft. Habe ich einen Grill draußen im Winter stehen und draußen haben wir meistens dann eine höhere Luftfeuchtigkeit im Winter. Heißt, der Grill arbeitet mit einer feuchten Luft. Das heißt, es ist wie wenn ich ein Konvektomaten habe mit einer Dampfzugabe bisschen. Das heißt, mein Braten oder meine Ente oder meine Gans wird nochmal saftiger, wenn ich sie auf dem Grill mache, wie wenn ich sie drin machen würde in der Wohnung. Einfach nur deswegen, weil der Grill mit feuchter Umgebungsluft arbeitet.
Oh, spannend.
Ja.
Wusste ich nicht.
Ja, ja. Wir grillen ja tatsächlich auch gerne zu Silvester. Ich glaube, wir haben schon die Rippchen da liegen für Silvester. Ja.
Ich komme vorbei.
Aha. Aber generell, Weihnachten und Wild. Habt ihr noch einen Tipp?
Wie gesagt, Wild passt ja immer.
Wild passt immer.
Fürs ganze Jahr. Und auch mal da so gesagt, im Sommer ein schönes Wildschwein, Schaschlik ist auch nicht zu verachten. Aber na klar, Winter, Weihnachten sind natürlich diese klassischen Bratenstücke. Und es muss dann kein Rücken unbedingt sein, der kurz gebraten ist und wo man dann sagt, oh, ich muss ja aufpassen, dass der vielleicht auch noch rosa wird oder sowas. Einen schönen Schmorbraten, den ich einfach morgens auf den Grill lege oder in den Ofen schiebe und den ganzen Tag eigentlich nichts damit machen muss, der dann abends zum Abendessen vielleicht, wenn alle dann zusammensitzen, fertig ist, ist einfach eine schöne Sache. Und man kann da verschiedene Teile auch nehmen vom Wild. Die besten sind natürlich irgendwie eine Keule oder eine Schulter. Aber vielleicht auch für die Leute einfach mal, man muss sich halt die Zeit nehmen und einfach vielleicht auch mal was Neues probieren, einfach ein bisschen.
Ein bisschen was Neues probieren.
Vielleicht aber vorher einmal probieren, weil sonst gibt es immer Ärger an Weihnachten, wenn das Essen nicht fertig wird.
Und damit sind wir jetzt tatsächlich auch schon am Ende, ne? Also.
Ja, leider.
Ja, wir könnten eigentlich noch weiterreden. Ja, ne? So, also, das Ende unserer heutigen Folge des Podcasts Brandenburg. Lass uns über Essen reden und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Vielleicht habt ihr was über die Zubereitung von Wild erfahren oder auch eine Idee mitgenommen für euer eigenes regionales Netzwerk zwischen Köchen und Produzenten. Oder ihr habt als Gast einen neuen Tipp für einen Wildgasthof bekommen.
Und wir freuen uns auf euer Feedback. Was hat euch an dem Podcast gefallen? Was können wir besser machen? Schreibt uns das gerne unter food@mods.de und lasst uns auch ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Dann ja, wird unser Podcast noch von mehr Leuten gehört und das hilft uns, den Podcast bekannter zu machen.
Genau, und wenn ihr unseren Podcast, nochmal der Name Brandenburg, lass uns über Essen reden, noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne noch. Dann erfahrt ihr immer, wenn wir eine neue Folge online stellen.
Und ihr könnt natürlich auch stattdessen oder gleichzeitig oder auch zusätzlich was von uns lesen unter lr.de oder mods.de. Das sind die Online-Auftritte von der Lausitzer Rundschau und der Märkischen Oder-Zeitung.
Und da könnt ihr übrigens auch unseren Newsletter abonnieren. Der erscheint alle 14 Tage, der ist kostenlos und der heißt Guten Appetit Brandenburg.
So, jetzt apropos guten Appetit, ich nehme jetzt noch sowas von dieser Wildbulette hier.
Absolut, und ich nehme noch die Leberwurst oben drauf und wir haben die Gurken noch nicht probiert.
Ja, super.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Dankeschön.
Unglaublich gern. Ja.